Radio Hagen, der Podcast.
Heute ist Tag des Lokaljournalismus und das ist eine super Gelegenheit, dass wir uns einfach mal zusammensetzen. Herzlich willkommen, Laura Werner und Jost Lübben, die Kollegen von der Westfalenpost. Hallo hier im Studio. Ja, Tag des Lokaljournalismus. Vielleicht fangen wir mal so an. Ihr habt 80 Jahre WP ja auch, die ihr gerade feiert. Laura, mich würde mal interessieren, was für eine Schlagzeile über euch würdest du gerne mal lesen?
Wie fortschrittlich und digital die WP arbeitet. Also mit Zeitungen verbinden vielleicht auch viele junge Menschen eher so dieses verstaubte Image und ach, Zeitung, das braucht man gar nicht. Das ist tatsächlich heutzutage gar nicht mehr so. Also wir arbeiten mittlerweile so digital und multimedial, das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bewusst, auch wie die Arbeit in der Redaktion so im Alltag aussieht.
Also WP fortschrittlich und digital wäre deine Schlagzeile.
Ja, würde ich sagen.
Jost, welche würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, nah an den Menschen, weil ich glaube, das Digitale ist das eine, wie Laura es gerade gesagt hat. Und das andere ist aber, unabhängig von den Kanälen, in denen wir mit unseren Inhalten unterwegs sind, müssen wir nah an den Menschen in der Region sein, ihnen zuhören, auf sie zugehen, sie aufsuchen, ihre Themen erkennen und bearbeiten. Nah an den Menschen.
Ich glaube, bei dem einen ist Nähe dann wahrscheinlich nur möglich, wenn es digital ist. Bei dem anderen geht es aber tatsächlich auch nur mit der guten alten Papierzeitung, die gehört für manche ja morgens dazu, zur Tasse Kaffee. Ja, Lokaljournalismus, Nähe, was ist da aktuell besonders wichtig? Du hast schon zuhören gesagt, man nimmt es ja dann nicht ungefiltert ins Blatt, was man so hört. Wie würdest du es beschreiben, was ist da aktuell vielleicht auch wichtiger denn je, was dann auch nach dem Zuhören kommt?
Ja, ich glaube, wichtiger denn je ist, dass wir das aufnehmen, was wir gerade auch gesellschaftlich beobachten. Also wir beobachten ja eine Polarisierung. Wir beobachten in den Social-Media-Kanälen, die es gibt, dass Positionen aufeinanderprallen, dass Menschen nur noch sich selber sehen, vielleicht auch einfach Dinge durchsetzen wollen oder nur ihre eigene Wahrheit haben. Und wir merken ja, dass uns das nicht gut tut und dass es wichtig ist, eben Menschen zuzuhören, sie ausreden zu lassen und ihnen aber auch die Gelegenheit geben, zusammenzukommen mit uns und mit anderen. Und das versuchen wir in diesem Jahr ganz besonders intensiv. Wir nennen das echte Nähe. Unter echte Nähe verstehen wir eben wirklich, nah an die Menschen heranzukommen. Wir verstehen darunter, sie einzuladen, also dass sie zu uns kommen. Wir haben so Begegnungsformate, zu denen wir Gäste einladen. Wir hatten zum Beispiel Dennis Rehbein, den neuen Hagener Oberbürgermeister, neulich. Und wir versuchen, sie dort als ganze Menschen auch vorzustellen. Aber wir wollen eben nicht an der Oberfläche sein, sondern wir wollen in die Tiefe gehen. Das ist das, was wir gerade anstreben.
Was würde für dich jetzt, Laura, diese Nähe ausmachen, wenn du draußen bist, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst? Hast du dann immer automatisch diese Berufskrankheit, vielleicht diesen Filter, so was kann ich davon umsetzen, wie ordne ich das ein oder so? Oder kannst du das auch erstmal auf dich wirken lassen und schaltest den Filter dann vielleicht hinterher ein, wenn es kurz vor dem Artikel formulieren ist?
Ich glaube, das eine geht, ohne das andere auszuschließen. Also natürlich geht es schon darum, dass wir den Menschen zuhören, ihre Probleme wahrnehmen, aber zu einer guten Recherche gehört natürlich auch, dass man immer die Gegenseite zu Wort kommen lässt und beide Seiten hört. Das heißt, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere.
Gibt es eine Geschichte, über die du dich in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen so richtig gefreut hast? Kann eine eigene Geschichte sein, kann aber auch eine im Blatt gewesen sein oder auch eine bei der Konkurrenz.
Also ich glaube, da würde ich tatsächlich das Wildschwein-Thema nennen. Das beschäftigt uns jetzt seit mittlerweile gut zwei Jahren. Seit einigen Wochen aber so intensiv wie in den ganzen zwei Jahren nicht. Wir hatten spontan, also wirklich ganz spontan nach Ostern aufgerufen, alle Menschen, die sich irgendwie betroffen fühlen oder die Gesprächsbedarf haben, kommt doch einfach zu uns auf dem Helfermarktplatz und wir tauschen uns aus, wir hören euch zu, wir gehen das Thema nochmal an und wir waren tatsächlich total überwältigt, was wir da für eine Resonanz erfahren haben. Also am Ende waren fast 140 Leute, die da auf dem Marktplatz standen, die wütend waren, traurig, verängstigt und danach haben wir natürlich auch die Stadt und die Politik nochmal mit dem Thema konfrontiert und das nimmt jetzt alles nochmal so ein bisschen Fahrt auf, auch in der politischen Diskussion. Und irgendwie sind solche Termine, finde ich, mit die schönsten, weil man tatsächlich dann manchmal auch merkt, mit seiner eigenen Arbeit kann man doch irgendwie auch was bewirken.
Dadurch, dass wir es thematisieren, schmeißt dann mal eben so ein Oberbürgermeister vielleicht auch seinen Tagesplan über den Haufen, ne, und bleibt dann eben in Helfe, fährt nicht nach Düsseldorf. Ist so eine Geschichte vielleicht ein Paradebeispiel für Lokaljournalismus? Weil ich meine, wir haben das alle sicherlich von vielen Leuten über Monate gehört, ne? Wildschweine und so, ungutes Gefühl. Und irgendwann merkt man dann, das ist nicht nur was, was man mal so erzählt bekommt, sondern das ist echt für die Leute ein Thema und das muss man echt aufgreifen.
Ja, glaube ich unbedingt. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wir da ja sehen können, es ist eigentlich bekannt, es war nicht ein völlig neues Thema, aber es macht einen Riesenunterschied, wenn du, so wie Laura und die Kollegen das gemacht haben, zu den Menschen gehst, wenn du an der Schule stehst, am Kindergarten stehst, wenn du da sozusagen siehst, wie die Wildschweine da vorbeilaufen und wenn du dann auch spürst, weil du eben hingehst und zuhörst, was die Menschen für eine Not haben, dass die eine Not haben, dass sie sich Sorgen machen und dass sie jemanden brauchen, der ihnen zuhört, auch professionell zuhört und das aufschreibt oder auf eine andere Art und Weise redaktionell verarbeitet und letztendlich auch den Kontakt dann zur Politik und Verwaltung herstellt. Und das führt dann dazu, dass idealerweise auch reagiert wird.
Hoffen wir, dass es da smarte Lösungen gibt und sich das Problem irgendwie so ein bisschen entschärfen lässt für die Menschen da auch vor Ort. Gibt es eine Geschichte, über die du dich in den letzten Wochen so richtig geärgert hast?
Na, es gibt eigentlich keine Geschichte, über die ich mich richtig geärgert habe. Also wenn ich mich ärgere, dann kann ich eher so allgemeiner sagen, dann ist es so, wenn wir mal unnötige Fehler machen, wenn wir mal nicht mit allen Leuten gesprochen haben zum Beispiel, was eben nicht oft passiert, aber auch mal passieren kann. Und ich denke, wir hätten es dann besser machen können. Dann ärgere ich mich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch immer ein Ansporn daran, das als Anlass dafür zu nehmen, darüber zu sprechen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und übrigens auch zuzugeben, wenn wir einen Fehler gemacht haben, was für uns auch sehr wichtig ist.
Manchmal bekommt man das ja dann tatsächlich auch konstruktiv mehr oder weniger aufs Brot geschmiert, in Kommentarspalten zum Beispiel. Da geht es auch mal anders zu, aber manchmal ist es ja dann auch quasi auf Augenhöhe oder konstruktiv. Aber das bringt uns vielleicht mal so zu unserem Arbeitsalltag. Also ich glaube, wir sind hier noch relativ in einem sorgenfreien Raum vielleicht. Das ist in anderen Regionen Deutschlands ganz anders. Erlebt ihr das schon mal, dass ihr sagt, Mensch, jetzt das gefällt mir jetzt nicht so, wie ich jetzt hier, in welcher Atmosphäre ich jetzt hier meinen Job mache?
Ich würde sagen, das ist jetzt nicht der Alltag, aber es gibt natürlich immer wieder mal Situationen, in denen man das schon denkt. Ich erinnere mich da schon auch an die Corona-Zeit zurück. Ich weiß das noch, da bin ich damals bei einer Corona-Demonstration gewesen und es gab da so Telegram-Gruppen und dann wurde da irgendwie mein Name reingepostet und geschrieben, ihr müsst sie finden, weil ich hatte natürlich einen Kommentar dazu geschrieben, dass jeder natürlich seine Meinung haben darf, aber da sind teilweise schon sehr extremistische Sachen gefallen, wo ich gesagt habe, das geht so einfach nicht und das bringt niemandem was. Das spaltet mehr die Gesellschaft, als dass es uns zusammenhält. Und da denkt man natürlich schon drüber nach, oh, jetzt wird hier irgendwie in einer Gruppe mit 120 Leuten dazu aufgerufen, dass man mich finden soll. Da hat man schon erstmal ein mulmiges Gefühl. Aber ich würde sagen, auch gerade auf der lokalen Ebene ist das tatsächlich eher die größere Ausnahme als die Regel.
Aber sowas geht natürlich nicht. Und selbst wenn es gar nicht quasi ernst gemeint war, ja, ist es einfach ein No-Go, so miteinander umzugehen, ne? Manchmal weiß man ja auch gar nicht, wo quasi eine Falle lauert. Also ich kann mich erinnern, ich habe einen Post gemacht zu Herbert Grönemeyer, wo wir Tickets verlost haben. Und dann habe ich einfach nur, das war eine landesweite Aktion, ein Foto von Herbert Grönemeyer gepostet und darunter innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde waren hunderte Kommentare, das muss in den Bot-Troll-Gruppen rumgegangen sein mit den einschlägigen Kommentaren. Also manchmal vermutet man gar nicht, mit was man sowas auslöst, ne?
Ja, also kann ich bestätigen. Mir fällt jetzt spontan eine Geschichte ein, die schon etwas länger her ist. Es war auch in der Corona-Zeit, aber es passt zu deinem Beispiel. Da hat mich eine Leserin einer Abonnentin, nicht aus Hagen, angeschrieben, weil wir in Siegen, wo wir auch eine Redaktion haben, eine Demonstration redaktionell begleitet haben. Da war die AfD beteiligt und der Dritte Weg und so rechtspopulistische Vereinigungen. Und das ist begleitet worden von unserer Redaktion und in einer Kommentierung kritisch eingeordnet worden vom Redaktionsleiter. Und da beschwerte sich eben diese Leserin darüber. Und ich habe dann freundlich, aber bestimmt geantwortet. Also der Tenor war, dass sie gegen alles demonstrieren kann, wogegen sie demonstrieren möchte. Das ist das Schöne an unserer freiheitlichen Grundordnung. Aber wenn sie zum Beispiel gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren möchte, die ihr nicht passen, kann sie sich gleichwohl überlegen, ob sie sich an einer Demonstration der AfD beteiligt oder ob sie was anderes macht. Und meine persönliche Antwort-Mail hat diese Leserin direkt an die AfD weitergeleitet und ich wurde dann dort auf der Homepage sozusagen, also auch so wie Laura das beschrieb, öffentlich verhandelt. Und es hat tatsächlich dann auch eine Anzeige gegen mich beim Staatsschutz gegeben. Also man fragt sich eigentlich, warum, aber das ist erfolgt. Das ist dann zum Glück niedergeschlagen worden. Allerdings beschreibt das, auch wenn es einige Zeit zurückliegt, eine Tendenz, die wir schon beobachten, dass insbesondere, wenn wir kritisch umgehen mit Mandatsträgern, die ja die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Funktion auch den Staatsschutz, ich möchte mal sagen, also anzusprechen, einzuschalten, dann sind das schon Dinge, die man als Einschüchterungsversuche verstehen kann, möchte ich mal sagen. Und wir hatten ja in Hagen hier den Fall mit dem AfD-Ratsherr Andreas Geitz, mit der Thematik der Teilhabe am sogenannten Sturm auf den Reichstag in Berlin und dann eine kritische Berichterstattung dazu. Da haben wir einen ähnlichen Fall gehabt, den wir so gewertet haben. Erfreulicherweise ist eben dieser Versuch juristisch komplett gescheitert. Also das Verfahren hat eben mit einem vollen Erfolg für die Westfalenpost geendet. Das war gut so.
Das ist zum einen gut, das andere ist wahrscheinlich auch mit Blick auf die USA, wo es dann ganze Websites von Regierungsseite geht, wo dann unsere Namen stehen. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die man sehr bedrohlich finden muss. Lass uns mal über was Erfreulicheres reden. Lass uns mal darüber reden, was wir mit unserer Stadt so anstellen. Also ich habe das Gefühl irgendwie, dass natürlich es viele Herausforderungen, vielleicht sogar Probleme gibt, aber dass doch irgendwie so die Zuversicht in Weringhausen hat man mir mal gesagt, es ist jetzt Zeit für Euphorie. Also rosa-rote Brille sicherlich nicht, aber zumindest um es vielleicht mal so anzupacken. Was habt ihr da für einen Eindruck? Ist die Talsohle durchschritten oder was können wir da auch vielleicht irgendwie begleitend tun, um so ein bisschen die Sorgenfalten und die Mundwinkel hochzubekommen?
Also natürlich gehört es auch weiterhin zu unserem Job dazu, kritisch die Entwicklung in einer Stadt zu begleiten. Das würde ich schon sagen, dass das auch ein ganz wichtiger Teil ist. Aber ich zum Beispiel bin vor einigen Jahren freiwillig nach Hagen zurückgekommen. Viele glauben es nicht oder hinterfragen das kritisch, weil ich total gerne hier lebe. Ich mag die Menschen hier. Es gibt, finde ich, unfassbar viele Vereine und Menschen, die Hagen voranbringen wollen, die sich einbringen wollen, die Ideen haben, um Hagen weiterzuentwickeln. Aber klar, wir haben hier viele Großbaustellen, glaube ich, noch, die man in den nächsten Jahren angehen muss.
Genau, aber der Punkt, den du gesagt hast, die Menschen, da würde ich auch sagen, das ist das große Pfund. Also ein Bekannter von mir sagt das auch immer, ich mag Hagen halt, weil ihr so töfte Menschen einfach sind, die auch ganz viel anpacken, ganz kreativ sind. Jost, du hast ja so ein bisschen die Außensicht, bist woanders geboren. Wie erlebst du das? Also haben wir da manchmal auch so eine Freude am Eigen selbst zerfleischen oder sowas? Ist das angemessen? Wie siehst du es?
Ja, es gibt's wahrscheinlich auch. Ich meine, ich komme ja aus Norddeutschland und die Stadt, in der ich geboren bin, ist jetzt auch nicht auf Rosen gebettet. Also daher kannte ich das auch. Dass viele Dinge nicht gut liefen und die Menschen auch so ein bisschen eine Tendenz hatten, das schlecht zu reden in gewisser Weise. Auf der anderen Seite, glaube ich, gehört es auch dazu, Orientierung zu geben, wenn man in einer Stadt Verantwortung trägt. Und wir haben jetzt ja eben einen neuen Oberbürgermeister hier und da ist mein Eindruck schon, dass da so ein bisschen Aufbruch entsteht, dass da auch Ziele da sind, die auch kommuniziert werden. Und nach meiner Meinung geht es auch sehr stark darum, dass man anhand von bestimmten Projekten, von konkreten Projekten zeigt, dass etwas passiert. Also da ist auch Symbolpolitik dabei, wie am Emilienplatz vorne an der Ampel dann die Linksabbiegerspur mal freizuräumen. Aber da könnte man sagen, naja, da passiert ja nicht mehr was, weil wahrscheinlich haben sich viele Menschen darüber lange Zeit geärgert, dass sie da ewig im Stau standen. Und was ich beobachten kann, ist, das möchte ich gerne noch sagen, aus so einem privaten Umfeld. Ich mache seit 3 Jahren Sport in einem Sportverein in Haspe. Das ist dann so eine Truppe von Männern, die so im Sport dann nachgeht. Und die ist wirklich total, also unterschiedlich besetzt mit allen kulturellen Herkünften und so. Also ist für mich super interessant. Und ich sehe und erlebe da eben Menschen, die wirklich zu der Stadt stehen. Also das ist so eine liebevolle Kritik, die auch geäußert wird. Aber da ist eben auch eine Zuneigung, die übrigens auch egal, wo sie herkommen, zu unserer Demokratie stehen und die stärken. Und wenn man eben denen zuhört und darauf achtet, was für Signale die aussenden und was ihnen wichtig ist, dann merkt man, wie viel Potenzial im Grunde bei den Menschen in dieser Stadt liegt. Und da können, glaube ich, noch ein bisschen was gehoben werden. Der Weg wäre, für wichtige Probleme sichtbare Lösungen zu schaffen. Also das muss man tun.
Ich glaube ja auch, dass die Hagener so gerne über ihre Stadt meckern, weil sie ihnen am Herzen liegt. Also wenn sie ihnen egal wäre, würden sie vielleicht auch meckern, aber das hat eine andere Qualität. Insofern glaube ich das auch. Und wenn Menschen vorangehen, kommen ganz schnell auch welche, die hinterher gehen im positiven Sinne. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Demnächst sind wir ja auch ein bisschen näher. Also wir sind immer noch zwei ganz separate Organe in der Presselandschaft, aber wir sind eben auch räumlich dann ein bisschen näher. Wie seht ihr darauf? Das ist ein historisches Gebäude, das wir da erobern, der alte Kaufhof. Das ist spannend.
Das ist spannend. Ich finde es aus mehreren Gründen spannend. Also wenn ich mit dem Gebäude anfange, würde ich sagen, mir gefällt sehr gut, dass so ein historisches Gebäude durchaus auch in der Nähe des alten Standorts der Westfalenpost, es ist ja so nicht so weit weg, so nachhaltig renoviert wird. Also da entstehen halt viele Dinge unter einem Nachhaltigkeitsaspekt, was die Materialien betrifft, die energetische Thematik betrifft. Das gefällt uns sehr, sehr gut, weil wir auch diese Idee selber verfolgen. Das war das Erste. Das Zweite ist, wir rücken in die Stadt, also noch weiter in die Stadt. Das Dritte ist, wir ziehen mit euch zusammen. Also wir werden quasi gemeinsam dort arbeiten auf dieser Fläche, auf einer Fläche, wo wir die Nähe haben. Das finde ich ganz toll, weil wie wir vorhin schon auch gesagt haben, uns ja schon auch hinbewegen sehr in die digitale Welt. Wir machen immer mehr Audio, immer mehr Video. Ihr seid die Radio-Expertinnen und Experten und wir können dadurch eine Zusammenarbeit schaffen, eine Form der Zusammenarbeit, die es nach meiner Einschätzung so bisher noch nicht gibt. Also es ist so eine Art Role Model, könnte man sagen, für Zusammenarbeit von Redaktionen. Und ich freue mich da uneingeschränkt drauf.
Ja, ihr kommt so aus der Sinnecke, wir kommen von der Kaufhallen-Ecke, wo wir auch früher mal waren und so. Insofern ja auch ein bisschen back to the roots. Also Praktikum habe ich in der Elberfelder Straße angefangen, 1996. Das hat aber natürlich auch einen Vorteil. Also jetzt sind wir zwar auch ziemlich zentral, aber wir brauchen irgendwie 400 Meter in die Stadt oder sowas. Ich habe es nicht gemessen. Demnächst sind wir mittendrin, gehen nur vor die Tür und haben Leute, also freust du dich da schon drauf?
Ja, total. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich finde das total spannend, das Projekt. Ich freue mich auf den Umzug und ich glaube, dass das richtig cool werden kann.
Und wir werden da dann weiter Geschichten erzählen auf jeweils unsere eigene Art und so. Und das ist für die Leute dann sicherlich auch gut. Ich würde jetzt gerne noch, wir haben ja gerade schon diese Wunschschlagzeile zum aktuellen Stand. Jetzt gehen wir, ich würde sagen, 20 Jahre in die Zukunft. Dann habt ihr 100 Jahre WP. Und die größte Zeitung, die man dann nur kaufen kann am Kiosk, die wird dann einen Titel über euch schreiben zum 100. Und die Schlagzeile wäre dann die folgende.
Immer in Bewegung.
Würde ich mich anschließen.
Immer in Bewegung. Ja, sehr schön. Dann lasst uns doch auf den Weg machen. Bis zur 100. ist ja gar nicht mehr so weit. Danke euch für den Besuch.
Gerne.
Gerne. Vielen Dank.
Radio Hagen, der Podcast.